Jetzt muss ich mich übrigens im Vorhinein entschuldigen, ich brauche einen Bonbon, sonst huste ich die ganze Zeit. Ich bin auch noch ein bisschen angenockt.
Oh, ist er wieder krank?
Na, nur ein kleiner Infekt.
Oh, Husti, Husti, Männerhusten. Habt ihr nun einen Titel oder nicht?
Ha?
Ach komm. Ihr hört, Love, Fortsetzung folgt.
Was? Hab
was?
Gesagt.
Was?
Love, Death and Afterlife.
Das sind ja schon mal
zwei. Oder, richtig Clickbait, das Ende von Game of Thrones. Da klicken viele drauf.
Das wahre Ende.
Ihr hört das alternative Ende von Game of Thrones. Oder besser, keine Ahnung. Nee, mäßig.
Wer wird dann verklagt?
Ich weiß nicht. Aber Game of Thrones gesagt haben?
Mit Sicherheit.
Hä? Meinst du? Tut mir gar keine Serien nennen.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Diesmal mit dabei, nachdem, ich weiß nicht, keine Ahnung, warum Annemarie jetzt nicht dabei war, diesmal. Beim letzten Mal war es Alex nicht.
Gelsenkirchen da, habe ich gehört.
Gelsenkirchen.
Und heute ist sie bei irgendeinem Kneipenquiz.
Nee, das war Donnerstag, aber das ist egal.
Vielleicht hat sie wieder Frauenprobleme oder
Hallöchen.
Höhere Priorität hat wie wir.
Erik.
Man weiß es nicht.
Ja, hallo. Ja, übrigens, das mit dem Titel, das hat der Rechtsanwalt unseres geringsten Misstrauens abgeprüft.
Ja, genau. Hallo Alex.
Guten Tag zusammen.
Und am Ende verklagen wir unseren Anwalt, um wenigstens ein bisschen Geld zu kommen. Einfach so.
Hallo Daniel,
ja.
Unser Anwalt.
Hallo Daniel.
Der Anwalt unseres geringsten Misstrauens.
Ja. Ich bin immer noch nicht ganz im Klaren, ob wir jetzt drei Serien vorstellen oder nur zwei und am Ende über Game of Thrones sprechen. Ihr seid gespannt.
Machen wir es geheimnisvoll.
Ich sag mal so, es könnte dabei sein, Love, Death and Robots, Osmosis und Afterlife. Und wie die Titel schon im Namen verklingen lassen, alles bei Netflix zur Verfügung stehend. Gibt nämlich einen geheimen Code. Alle Titel haben die Quersumme der einzelnen Buchstaben ergeben 13 in der Wurzel aus 9. Und deswegen kriegt man immer raus, welche Titel bei Netflix laufen und welche nicht. So, News haben wir bekanntermaßen nicht, wenn Annemarie nicht dabei ist, außer dass Game of Thrones, so eine Serie, irgendwie jetzt zu Ende gegangen ist. Aber das ist auch keine News, weil das sollte die gegebenenfalls schon wissen, die Fans und so. Deswegen.
Ich habe nur zwei neue Seasons, und zwar Sneaky Pete geht ja jetzt in die vierte Staffel.
Wäre die gesponsert Serie. Von Snickers eigentlich? Oder haben wir beim letzten Mal auch schon
erzählt? Kann durchaus sein.
Vorletztes Mal?
Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf, die zu gucken, weil das ist eine schöne Serie. Und auf Netflix Rain geht in die zweite Staffel. Ja, das fand ich eigentlich damals auch ganz gut, wo der Regen so tödlich war und die nicht nass werden durfte.
Und das so ein bisschen so wie bei Lost hier mit diesem Hive, da wo die da unten in dieser... Und das Ende war ja nur wirklich so, what? Da interessiert mich jetzt echt, wie es weitergeht auch.
Genau, das meine News.
Ein was hatte ich auch noch, fällt mir gerade ein, wo du denkst. Ich hatte es auch in unsere Gruppe reingeteilt gehabt und zwar... Gibt es wohl eine Batwoman-Serie, für die Superhelden-Fans sind oder so. Da ist jetzt die Darstellerin bekannt gegeben und da sieht man so einen kleinen Trailer bei uns auf der Facebook-Gruppe. Und Rick and Morty, die sollte ja eigentlich, die Season 4 sollte ja eigentlich irgendwie im April weitergehen. Hatte ich mich schon ein bisschen drauf gefreut, wenn Game of Thrones dann langsam zu Ende geht. Aber ist jetzt angekündigt für November 2019 auf Adult Swim. Dann wieder und wahrscheinlich dann irgendwann demnächst auf Netflix. Freue ich mich auch sehr.
Klingt interessant.
Black Mirror Season 5 habe ich hier auch einen Trailer gepostet am 15. Mai.
Naja,
auch irgendwas Aktuelles.
Aber es ist vielleicht eine gute Überleitung. Black Mirror ist ja auch eine Anthologie-Serie.
Ein was noch. The Orville, dritte Season hier. Diese Star Trek-Dings da mit Seth MacFarlane.
Die Verarsche. Guckst du die noch eigentlich?
Hatte ich geguckt gehabt. Ist echt
ja,
sehr
ja,
nett.
Nee,
wird immer besser.
Noch?
Also,
oder ist die zweite Staffel gar nicht
noch?
Draußen?
Es gibt ja nichts. Kommt ja dann die dritte dann.
Also, naja, gut.
Ich habe, glaube ich, alles geguckt, was da ist. Läuft ja im deutschen Fernsehen irgendwo auf Pro7 Fun, habe ich das mal geguckt. Da kann man auch umschalten auf Original.
Echt? Coole Sache. Ich hatte letztens irgendwas geguckt auf irgendeinem anderen Streamingdienst von, wie hießen die nochmal? Ach egal. Jedenfalls, da gab es nur das Original. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen nervig. Dann habe ich es wieder abgebrochen und nicht weiter.
Kino.to.
Genau. Kino.to und der Bezahldienst, genau so hieß der. Gibt es die überhaupt noch?
Ach so.
Oder sind die, waren die nicht mehr irgendwie verklagt?
Hat das der Rechtsanwalt geprüft jetzt die Aussage?
Bitte?
Hat das der Rechtsanwalt geprüft hier die Aussage?
Ob sie noch
gibt? Wir haben übrigens vergessen auszumachen, wer welche Serie vorstellt.
Ich weiß, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Und wir machen
an,
Love,
okay.
Death und Robots gemeinsam. Und und weil wir beide da...
Alles ganz casual heute hier.
Genau. Und Alex wird dann mal sagen, warum er das überhaupt nicht toll fand. Ich muss nämlich sagen, also die erste Serie ist diese Eigenproduktion von Netflix, Love, Death and Robots, eine Anthologieserie, die, wie der Titel schon verrät, Love, Death and Robots zum Thema hat. Und das mit 18 Folgen in der Season 1, wobei ich nicht weiß, ob es da eine zweite geben wird. Würde mich aber freuen. Und Erik hatte uns im Vorfeld, der hatte das nämlich von vor allen von uns schon gesehen, darauf hingewiesen, dass diese Serie ja sehr, sehr lose zusammenhängt. Mal ganz kurze Episödchen, mal geringfügig längere irgendwo, warte mal, klick, klick, klick.
Wikipedia steht. 6 und 15 Minuten
genau. Sind die. Also sehr, sehr kurz. Und das Spannende ist, ich habe da ganz, ganz wenig erwartet, weil das irgendwie im Trailer her ja eher so wie Anime aussah, über Zeichentrick und tralala, also nicht so mein Ding. Und war dann positiv überrascht. Nicht unbedingt, glaube ich, die erste Folge, was die zweite oder dritte, wo ein ganzes Universum im Kühlschrank ist. Und während dieser...
oh, das ist ja die drittletzte oder so, ne?
Ach nee, Eiszeit. Das kannst du ganz am Anfang irgendwie.
Nee, das ist in der Tat die zweite Folge, weil ich habe nur zwei gesehen und es war die zweite.
Hä? Okay.
Aber es kann sein, dass die Sortierung bei manchen anders ist. Echt? Also ich sehe gerade auf Wikipedia, da ist das die Folge 16 ist Eiszeit mit dem Kühlschrank,
oh ja,
wo die den uralten Kühlschrank finden.
Je nachdem irgendwie anders. Und die fand ich genial. Also sagen wir so, worum geht es? Das kann man schlecht zusammenfassen, weil Anthologie-Serie. Aber wie gesagt, hat diese groben Themen Love, Death and Robots und die Eröffnungsszene ist irgendwie Sightseeing von Robots, die Erde da.
Das war deine erste?
Ja. Also ist das auch von den Usern unterschiedlich nochmal?
Meine erste ist die mit dem Joghurt gewesen. Deswegen habe ich auch so erschrocken.
Als der Joghurt die Welt übernahm.
Ja.
Also warte mal, ich poste mal hier neben witzig. In die Spalte L, poste ich mal den Link. Und zwar hatte ich auch gelesen gehabt, dass Netflix nach den persönlichen Sehgewohnheiten auch die Episoden so ein bisschen sortiert. Das heißt, es kann also sein, dass wir, also vielleicht gehen wir danach am besten hier Episode 1, 2, 3. Bei mir ist tatsächlich so, wie es hier in der Wikipedia steht. Also bei mir war Episode 1, wie in der Wikipedia, war meine Nummer 1, 2 und so weiter.
Warte mal, das kriegen wir doch in Echtzeit nebenbei raus. Wir können das ja dann mal vergleichen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das in erster Folge war so ein Sightseeing durch die Apokalypse von Robotern.
Ja, das ist 3 Roboter, was du meinst. Das ist Episode 2. Die war sehr, sehr gut. Die fand ich echt gut. Wo die 3 Roboter da so gucken, wie die Menschheit sich zugrunde gerichtet hat und sowas. Und dann diese Kommentare, die haben, herrlich.
So. Genau, 3 Robots ist bei mir die erste Folge. Dann kommt Beyond die Aquila Rift. Das ist diese, wo ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich... Menschen sind oder ob das alles computeranimiert ist. Das war das, wo die in quasi dieser Unterwelt in der Hölle auftauchen und irgendwie er von einer ehemaligen Freundin begrüßt wird, um dann festzustellen, dass das irgendwie nicht das richtige Gesicht wäre. Und tatsächlich, die Ice Age ist die dritte Folge bei mir. Also echt spannend. Also, dass die tatsächlich auch bei diesen Anthologieserien das durchmixen, finde ich interessant. Also Joghurt habe ich...
da hast du die Sunnys Vorteil hast du gar nicht gesehen, wo die Frau diesen Kampfroboter steuert.
Noch?
Weil die fand ich auch sehr, sehr gut.
Nee, ich bin erst bei Folge, wo steht denn die Anzahl
der Folge? Das, was hier eigentlich die erste Folge
6, 7 ist. 7 oder so bin ich erst.
Das, was eigentlich die erste Folge ist. Die hast du noch gar nicht gesehen.
Nee.
Fand ich auch sehr gut.
Meine letzte Folge war Secret War, wo das so die Russen quasi irgendwie so eine Aliens da in Sibirien oder irgend sowas finden.
Echt kurios, ja.
Echt was freigesetzt.
Folge 3 fand ich auch sehr, sehr gut.
Wie gesagt, mit Folgen, du musst den Titel schon sagen jetzt.
Kommt gerade eine Stripperin von ihrem Job wieder, zieht sich um und sieht gegenüber in so in Tokio irgendwie in dem gegenüberliegenden Haus sieht sie einen Mord. In dem Moment guckt aber der Mörder zu ihr rüber und sie rennt die Treppen runter, weil sie irgendwie da gucken will, was da los ist und rennt da drüben rein und dann, ich will mal nicht zu viel verraten, aber das ist dann echt geil gemacht. Also das fand ich auch. Also ich fand gerade hier, die in der Wikipedia so die ersten sind, die fand ich auch mit am besten. Wenn ihr natürlich die jetzt noch nicht hattet.
Aber da muss ich ja sagen, dann habe ich ja wirklich bestimmt die beschissensten oder bescheidensten Serien als erste gehabt, die es gibt. Also ihr müsst ja mal zugeben, die mit dem Joghurt ist ziemlich sinnfrei.
Ja, die waren nicht so.
Also die ist ja wirklich weder spannend noch lustig noch irgendwas. Ja. Die sind einfach nur sinnfrei. Und 6 Minuten so. Gut, gut, gebe ich dem Sachen mal noch eine zweite Chance, guck mir die zweite an. Und da kam die mit dem Kühlschrank.
Die fand ich aber auch klasse.
Tut mir leid, die fand ich auch immer sinnfrei, weil die hatte gar keine Aussagekraft. Die gucken einfach da rein und da ist halt die Menschheit wächst da von null auf in die Zukunft und dann machen sie wieder zu und dann war es das. Also ich glaube, da habe ich einfach mal die zwei bescheidensten, also für mich jetzt die bescheidensten einzelnen Folgen am Anfang gehabt, die es gibt, und dann habe ich es abgebrochen. Ich habe gesagt, Rotz.
Gib gleich nochmal eine Chance. Weiter. Guck mal, die Sci-Fi-Sachen, die sind echt
ja,
geil.
Ja, gut. Ja, gucke ich noch vielleicht nochmal weiter. Ich habe da mich überredet. Vielleicht doch nochmal reinzugucken.
Wobei ich fand die mit dem Ice Age in den Büchern gar nicht so schlecht, weil das halt auch, wenn du es interpretierst, die Bedeutungslosigkeit des Lebens. Also wir nehmen uns als Menschen halt irgendwie so wichtig und vielleicht sind wir tatsächlich nur, sagen wir mal, hier irgendwie der Pups auf einem Staubkorn und bald eben nicht mehr da. Das fand ich irgendwie, also habe ich daraus interpretiert, also eine ganze Zivilisation und die beobachten einen von außen und und denken, das sind die Götter und dann ist es halt einfach nur, sind es Beobachter. Also ich fand es irgendwie spannend. Also ich finde diesen Mix vor allen Dingen so spannend. Und ich finde es noch spannender, dass die Hörer da draußen, wenn die das tatsächlich auch nochmal sehen und angucken, dass du gar nicht sagen kannst, hey, guck mal unbedingt Folge 3, die ist super, sondern ihr müsst den Titel sagen, sonst klappt das nicht. Also dass es tatsächlich so durchgemixt ist nochmal.
Also was du noch nicht erwähnt hattest, also die Serie, die Schöpfer der Serie sind zum einen David Fincher, der Fight Club zum Beispiel gemacht hat oder Alien 3 oder weiß nicht, diverse andere, also David Fincher ist ja durchaus bekannt.
Guter Mann
und,
per se, ja.
Ja, und Tim Miller, der ja zum Beispiel Deadpool Regie geführt hat oder weiß nicht, was er noch so gemacht hat. Ja,
das Bier.
Ich glaube bei Scott Pilgrim oder sowas war auch mit dabei. Ja, die sind also quasi die Showrunner von dem Ganzen und das die einzelnen Episoden, seht ihr hier bei auf der Wikipedia-Seite, die sind auch an verschiedene Regisseure vergeben worden und man kann da schon von den Regisseuren her schon so ein bisschen erkennen, was einem so vielleicht gefällt oder was einem vielleicht nicht so gefällt, ne? So von der Art her, wie die Regisseure damit umgehen und welches Studio die produziert. Da ist halt eine Sammlung eher von Kurzfilmen, die als Thema so ein bisschen Science-Fiction, philosophische Sachen haben und alles größtenteils animiert ist. Also ich glaube, bis auf eine oder zwei Folgen, da sind reale Charaktere drin. Aber der Rest ist alles irgendwie komplett animiert. Und man sieht da auch schon die verschiedene Herangehensweise an diese Animationstechniken. Also bei manchen ist halt wirklich so Anime-Style. Manche ist so gezeichnet. Manche ist wirklich 3D-Computer animiert. Und dahingehend, also es ist halt so, Daniel, wie du es schon richtig gesagt hast, so eine Anthology-Serie, so ähnlich wie Black Mirror, so ein gemeinsames Thema, aber halt eher so eine Kurzfilmsammlung und ich hatte es ja bei mir auch in der Kritik geschrieben. Also für mich schwankt das so zwischen 5 und wirklich 10 Punkten. Manche Folgen, die hauen mich halt voll um. Da würde ich halt gerne auch mal vielleicht einen ganzen Film so sehen in der Art und Weise oder mit der Stimmung, mit dem Humor. Ja, also mir hat es schon ziemlich gut gefallen.
Ich fand das auch.
Dieses Experimentierfeld.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich fand das tatsächlich momentan so, dass das für mich jetzt das Beste und Kreativste, was ich seit langem so in diesem Genre gesehen habe. Vielleicht weil mich auch so dieses Sci-Fi und dieses Thema Liebe, Tod und alles Mögliche so interessiert. Das ist schon so, ich sag mal jetzt übertrieben, so metaphysisch, philosophisch angehaucht, immer alles irgendwie. Und
du
jeder
magst
einzelne
Comics, ne?
Bitte?
Guck mal unbedingt die Augenzeugin. Du magst so Comics. Guck unbedingt mal die Augenzeugin, weil das ist so ein schöner comichafter Stil.
Und dann, wie gesagt, und dann diese von ganz cartoonig bis zu extrem hoch gerendert, also diese Russenfolge da, das sind ja, die sehen ja
die
schon.
Die habe ich noch gar nicht gesehen.
Ziemlich, wie die hieß bei mir, warte mal, The Secret
Wars. Das ist bei mir die letzte, Geheimkrieg, meinst du, ne?
Genau, The Secret Wars, das bei mir die
nächste. Ich habe bis Eiszeit habe ich geguckt, also alternative Zeitachsen und Geheimkrieg habe ich noch nicht geguckt.
Und ich finde das einfach kreatives Potenzial genial gemacht. Ja, und auch wenn ich sonst nicht so ein Freund bin von Anthologieserien, die ist großartig. Also da schon aufgrund der ganz vielen Stile, die unbedingt mal reinschauen. Und
wenn ich das zur Folge 17 lese, nur die Kurzbeschreibung, das revolutionäre Computerprogramm Multiversity ergründet in 6 nicht ganz ernst gemeinten Simulationen, wie sich verschiedene groteske Tode Adolf Hitlers auf die Zukunft ausgewirkt hätten. Die muss ich unbedingt, also die letzte
das
zwei.
Das ist bei mir aber auch die letzte dann. Das ist, also die vorletzte ist bei mir, das ist mit hier von Ice Age auf dem Cover so ein bisschen drauf, der Typ. Mal schauen.
Man sieht ja auch aus völlig verschiedenen Studios auch produziert. Ich glaube, da gibt es, na gut, Blur und Blau Studios, die haben 2 Sachen. Aber da haben halt auch viele kleinere Produktionen Firmen dann einfach mal irgendwie eine coole Filmidee abgeliefert, einen Kurzfilm. Ich finde es echt gut, dass es sowas gibt, so eine Art, dass Netflix sich auch sowas annimmt, so Kurzfilme. Weil bei so Kurzfilmen, da experimentieren ja auch viele junge Regisseure erstmal so, wie man an eine Story herangeht. Und man muss halt relativ schnell auch auf den Punkt kommen und man braucht halt nicht so viel Investitionen für so einen kurzen Film, wie jetzt für für einen Herr der Ringe-Epos oder so. Und da finde ich das echt gut, dass denen hier so eine Spielwiese gegeben wird und dass sich da vielleicht junge Regisseure mal etablieren können. Vielleicht ist ja sogar irgendwas dabei, was dann beim Oscar, beim besten Kurzfilm mit.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Nun weiß ich nicht, dafür bin ich, es gibt sicherlich so Kurzfilme und gerade so animierte Sachen halt auch im Internet sicherlich ganz, ganz viele auch frei zur Verfügung irgendwie. Und vielleicht ist das auch nur so, dass das obere, was ich, Prozent, das da irgendwie jetzt hier angezeigt wird. Und es gibt viel, viel coolere Independent-Sachen. Also wer da draußen sich da auskennt, oder das gab es früher ja so gerade bei diesen Demos, also die Computer-Demos, gab es ja ganz viele tolle Sachen. Vielleicht gibt es sowas für Kurzfilm ja auch, gerade so animiert. Ist ja machbar, umsetzbar zu Hause mittlerweile, ja, mit Rechnern.
Wir hatten ja gerade hier in Stuttgart, war ja das, das Trickfilm-Festival, also da waren ja, wurden ja den ganzen Tag nur animierte Filme gezeigt. Wir haben ja hier eine sehr bunte Landschaft, kulturell für solche Themen. Hier kommen ja auch viele große Animationen, zum Beispiel was weiß ich, für Game of Thrones oder für irgendwelche Roland Emmerich-Filme kommen ja hier aus der Region. Und da gibt es eine große Szene und da füllen die mehrere Tage die Kinosäle für 10 Stunden jeweils,
cool, mit ihren, sehr, Produktionen. Sehr cool. Also wie gesagt, Erik hat so eine Punktespanne gegeben von, wie ich das nachher einordnen soll, von 5 bis 10. Also ich würde so irgendwie so auf 8 tippen. Bei mir sind es wirklich 10, weil ich bin da wirklich begeistert.
Ich muss sagen, episodenweise.
Ich sag ja.
Die ganze, manche Episoden sage ich, ach ja, okay, war ganz nett, ich verstehe, was sie sagen wollen, aber zum Beispiel dieser eine Kampf, wo die da in diesem Feld sind, wo die da kommen, ja, ganz nett. Eine nette Tech-Demo, aber storymäßig so, naja, fand ich weiß gar nicht, wie das hieß.
Ah, du musst dich aber für eine Gesamtpunktzahl entscheiden, deswegen. Also wie gesagt,
Schutzanzüge heißt das.
Ja, es gibt sicherlich ein paar Schwächen, wo du das sagst, ja, aber dafür sind die anderen wieder so umso stärker. Da tut es mir fast leid, dass die Mischung so seltsam ist.
Alex, fand ich auch.
Kannst du mal unsere Empfehlung, also meine Empfehlung momentan ist tatsächlich, was habe ich gesagt, ist The Secret Wars? Nee, gut, Ice Age mochtest du ja überhaupt nicht. The Secret War und Ice Age. Nee.
Er ist halt auch geschmacksmäßig. Ich glaube, da findet jeder irgendwas, was ihm gefällt. Der Alex hat jetzt gerade nur ein paar vorgeschlagen bekommen vom System, die ihm nun gerade nicht gefallen haben. Also so gut ist wahrscheinlich die künstliche Intelligenz dann doch nicht.
Richtig in die Kacke gegriffen wir da. Super. Naja, aber es war ja kurz. Ich
habe Netflix auch gedacht, wir zeigen dir erstmal die schlechten. Wenn du die gut findest, dann findest du den Rest überragend.
Na, wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Ich rufe mal an den Netflix. Mal gucken, was das sagt.
Aber so als Bruchteil-Nerd würde mich natürlich trotzdem mal interessieren, wie der Algorithmus von Netflix dahinter ist, nach welchen Kriterien die das aussuchen, was dir da angezeigt wird.
Ich hab da, als die neu rausgekommen ist, die Serie, gab es in den USA so einen kleinen Aufschrei, weil in der ersten oder bei mir ersten Episode Sunnys Vorteil, wo die Frau diesen Kampfroboter steuert, gibt es eine, ja, ich sag mal, eine lesbische Sexszene, würde ich es mal nennen. Und da hat man in den USA rausgefunden, dass eben bei manchen, die dem Thema konservativ oder die damit nicht so irgendwie nicht so tolerant sind, dass bei denen diese Episode nicht die erste war, die sie gezeigt bekommen haben von Netflix.
Wie hieß die
Nummer,
Netflix, die Folge, die du meintest?
Das ist die Nummer 1 hier.
Nee, bei dir auch den Titel will ich wissen.
Sonnys Vorteil.
Also, guck doch mal hier die Sonnys Edges auf bei mir. Also da, wo Wikipedia, die so einen Kampfroboter Wikipedia quasi steuert als Beast oder genau. So.
Und da haben die halt gesagt, Moment mal, weil die haben dann sich in den Foren ausgetauscht, wie fandst du die Episode? Und haben gemerkt, oh, die reden da von was völlig anderem. Wieso? Das war mal hier die erste. Und haben dann ein bisschen nachgeforscht und haben sie festgestellt, ja, wo Netflix irgendwie so denkt, die Person ist ein bisschen konservativer, da haben sie nicht gerade die mit der lesbischen Sexszene als erstes ausgespielt, sondern irgendwas anderes halt. Und haben dann halt versucht, den Algorithmus, ich habe mich da so ein paar Foren mal rumgetrieben, wo die das versucht haben zu analysieren, so richtig rausgefunden haben sie es nicht. Aber es hat wohl damit auch was zu tun, was du sonst so guckst auf Netflix. Wenn du da halt viel, was weiß ich, so Sci-Fi-Action oder sowas guckst, kriegst du halt die eher. Oder wenn du halt eher so dramatisch Sachen guckst oder irgendwie, ja, animierte Filme vielleicht oder hier Animationsserien, dann kriegst du vielleicht ein paar animierte Sachen zuerst. Dann. Vielleicht hat ja da Alex irgendwie vorher gerade irgendwie Simpsons oder irgendwas anderes geguckt.
Ich bin sehr konservativ, ja, von daher, das passt schon, ja.
Dann hast du erstmal die mit dem Joghurt, der die Welt
übernimmt. Richtig, die ganz einfache Nummer, wo nichts passiert.
Die versteht auch Alex.
Aber es steht auch hier bei der Wikipedia unten drunter, am 15. März wurden alle Folgen der Staffel gleichzeitig bei Netflix veröffentlicht. Die Reihenfolge entspricht der Episodenliste der IMDb. Auf Netflix selbst werden die Episoden teils in abweichenden Reihenfolgen angezeigt.
Naja, jetzt wissen wir es.
Also vielleicht mal ein Aufruf an unsere geschätzten Hörer. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfolge ist. Jetzt mal spoilerfrei. Also
mit dem Titel, ne? Nicht die Episodenzahl.
Ja, genau.
Weil sonst
nicht
bringt
die
das
Nummer
nicht
so 1 oder so. Sondern genau, am besten den Titel und genau, welche euch am besten gefallen hat von denen.
Dann lasst uns doch mal direkt übergehen. Das würde mich auch interessieren. Wir machen dann euer Special-Thema, kommt am Ende noch, könnt ihr oben End machen. Die nächste Serie, auch bei Netflix, ist Osmosis. Und die wurde Erik empfohlen. Du kannst dir mal kurz versuchen, zusammenzufassen, worum es dann geht. Und dann werde ich meine widerstreitenden Gefühle beim Schauen dieser Serie und Assoziation mitteilen. Und Alex wird wieder mal vernichtend uns mitteilen, warum es alles so scheiße ist.
Vernichten.
Ja, aber ja.
Also Osmosis, die Serie, ist ja bei Netflix zu haben.
Ist die auch bei Netflix?
Ja, wo hast du sie denn geguckt?
Das war ein Scherz, Erik, weil ich habe da am Anfang gesagt, dass alle Serien von Netflix kommen.
Also mir wurde die empfohlen, so nach dem Motto, hey, du hast doch da ein bisschen Beziehungen zu Frankreich und so, kennst du schon diese französische Serie und so, spielt auch in Paris. Die Person, die mir das empfohlen hat, die weiß, dass ich Paris mag und so. Ja, jedenfalls habe ich gesagt, nö, kenne ich nicht, worum geht's da so? Ja, ist echt gut gemacht hier so. Oder? Da geht es hier darum, so eine, wie so in der Zukunft und so mit Science-Fiction-Mitteln da irgendwie versucht werden soll, irgendwie den Seelenverwandten quasi so ein Future-Tinder da zu etablieren, wo halt wirklich jemand seinen Seelenverwandten da finden kann und das Ganze halt so ein bisschen, ja, gespickt mit Sci-Fi und mit irgendwie medizinischen Versuchen und sonst was alles. Und da habe ich halt gedacht, oh, das klingt ja interessant und habe das mal bei uns eingetragen, weil ich es auch noch gucken wollte. Das hat es eigentlich jetzt schon ganz gut zusammengefasst, die Serie. Also es gibt da so ein Projekt, das nennt sich Osmosis von einer Firma, die jede Menge so Apps und sowas programmieren. Und das spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, wo es halt für die Personen immer schwieriger wird, auch Leute kennenzulernen, weil man igelt sich immer mehr selbst ein und man hat größtenteils so, ja, wenn man es überhaupt körperliche Beziehungen nennen will, eher so in so einer Art Virtual Reality, indem man sich da so eine VR-Brille aufsetzt und dann sich auf irgendwelche Partnerportale begibt und dann irgendwie mit irgendwelchen Implantaten, die dann die Sachen übertragen, wo man sich gegenseitig stimulieren kann, da hat man dann quasi über das Internet dann irgendwie Sex miteinander, ohne sich wirklich richtig zu begegnen. Da gibt es so eine App, die heißt irgendwie Perfect Match, die ist da, wo so der heiße Scheiß da und wir lernen dann so ein bisschen diese Firma kennen, wie die nach so Probanden suchen für den Testlauf von dieser neuen App. Und diese neue App geht dann noch einen Schritt weiter und zwar bekommen die Leute ein richtiges Implantat auch ins Gehirn injiziert. Also sie sollen es halt ganz normal schlucken wie eine Kapsel, aber das wird sich dann irgendwie ins Gehirn begeben. Und die werden dann eine Vision haben von ihrem Seelenverwandten. Also die irgendwie dieses System findet dann heraus, wer wirklich oder was wirklich dem entspricht, was sie sich wünschen, wer das Seelenverwandte ist. Und da lernen wir halt so diese Probanden kennen. Weiß gar nicht, wie viel das sind, 12 oder so, keine Ahnung.
13, also 12 eigentlich, aber 13
einer, weil eins, genau. Da kommt noch einer dazu, der ist so ein bisschen auf der Zielgerade dazugestoßen. Den haben sie gar nicht so richtig geprüft, so den Background von dem Typ. Die anderen haben sie sehr genau geprüft und er kommt halt mit dazu und bietet sich auch an, weil er da ein paar persönliche Probleme hat und will da gern teilnehmen an diesem Programm. Und wir erfahren dann noch, dass die Mutter von der Versuchsleiterin, die liegt im Krankenhaus, die ist in so einer Art Wachkoma und sie versucht immer irgendwie ihr Gehirn wiederherzustellen mit irgendwelchen Backups, die sie sich von irgendwoher besorgt, aber kommt immer so eine Fehlermeldung wie beim Computer, wenn die Festplatte irgendwie defekt ist oder so, dann also wir sehen dann schon, dass das spielt in der Zukunft irgendwo, da sind sehr viele futuristische Elemente mit drin und hat so ein bisschen so eine düstere Stimmung, so eine düstere Technologiestimmung wie bei Black Mirror und ja, ich hab's nicht so weit geguckt, weil es hat mich dann doch nicht so sehr gereizt, ne? Also ich habe dann auch irgendwann mittendrin so gedacht, so ja, na gut, ich meine, die Serie hätte jetzt auch in Buenos Aires spielen können, also richtig viel von der französischen Art oder von Paris oder so sieht man ja nun gar nicht und das hätte sonst wo spielen können, also das ist dann mehr oder weniger alles so im Labor und irgendwelche Personen, die miteinander reden, also richtig mit Frankreich hat das nichts zu tun und ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es dann noch so genau weitergeht, ich habe nur gesehen, wie die Ersten dann so ihre Seelenverwandten da so eine Vision gesehen haben und sich den dann auch angenähert haben, also das System hat dann auch die Möglichkeit dann rauszufinden, wo die genau sind und die begeben sich dann auch dahin und lernen die dann erstmal so ein bisschen kennen, aber viel weiter habe ich das jetzt auch noch nicht geguckt. Hat das irgendjemand von euch weitergeguckt, Daniel, du?
Nee, noch nicht, aber ich muss sagen, bei mir ging es halt, deswegen sage ich, es ist sehr ambivalent gewesen. Am Anfang geht das halt sehr träge los und hat mich dann wenig überzeugt und dann kriegst du halt dann auch es sind ja im Prinzip die zwei Brüder, Paul und Esther, also zwei Geschwister, die versucht, wie du schon sagtest, also die Schwester versucht, die Esther versucht dauernd da ihrer Mutter das Gehirn zu rebooten, deswegen haben sie quasi auch dann dieses Projekt ins Leben gerufen, irgendwie unter dem Radar läuft so mit, dass ihr Bruder aber auch schon mal ein Nahtoderlebnis hatte oder tot war, wo sie irgendwas gemacht hat, um ihn zurückzuholen, zumindest klingt das
genau,
so an.
Genau, sie hat dann glaube ich auch dieses Implantat bei ihm eingesetzt und das hat halt funktioniert, so war das gewesen.
Genau alle, die haben ja all das, also sie nutzt virtuelle Realitäten, er hat so ein Implantat und ist aber so ein bisschen Ego-Schwein, also sie haben relativ viele Finanziers auch im Hintergrund und als es dann irgendwie um die ethische, moralische Verwertbarkeit dieser Forschung geht und quasi den Human Trial, also dass die Menschen da das probieren, da zieht die, wollen sie den da rausschmeißen und da zieht er quasi juristisch die Reißleine und löst löst sich quasi von den Geldgebern. Dann haben sie irgendwie einen Monat oder zwei Monate Zeit, da das Ding noch rumzureißen. Das wirkt also am Anfang etwas kühl und ist in meinen Augen gerade durch diese einzelnen doch relativ verwirrenden Aspekte, also einmal, dass dieses System halt funktioniert und angewendet wird bei ihrem Bruder. Gleichzeitig probieren sie es noch. Man will wissen, was ist mit diesem 13. Kandidat, diesem Sexsüchtigen da, was der da eigentlich will, weil ich dachte, die Mutter hätte gesagt, dass der irgendwie todsterbenskrank ist oder irgendwie nicht mal allzu lange zu leben hat oder so. Und ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Also was ich jetzt nicht gefunden habe, ob das quasi so eine Mini-Season ist, aber es wird immer als erste Staffel anvisiert. Also insofern habe ich wieder Bedenken, dass am Ende dann rauskommt, was es nun im Einzelnen damit auf sich hat. Aber ich fand es, je weiter man in dieser Folge drin war, gefühlt immer spannender und am Ende auch so dieser, jetzt habe ich vergessen, wie war denn der Cliffhanger der ersten Episode? Irgendwas gab es da, wo man dann, also wo ich zumindest wissen wollte, wie es weitergeht. Also das war schon clever gemacht und wie du schon sagtest, also man sieht hier und da, glaube ich schon, dass es eine französische Serie ist, aber von der Art und Weise, wie es gedreht worden ist, vielleicht auch wie viel nackte Haut gezeigt wird, die für die Handlung eigentlich vollkommen irrelevant ist, aber nicht anzusehen ist. Gott, ja. Eine schöne Science-Fiction-Serie, die irgendwie cool gemacht ist. Alex, dich hat sie nicht so 100% überzeugt oder was war dein Kritikpunkt?
Nee, weil das Thema an sich, ja, kann mit Sicherheit spannend sein, aber ich fand es einfach irgendwie lahm rübergebracht. Ne? Ich habe mich da auch durch die erste Episode irgendwie mehr durchgequält als interessiert zugeguckt, weil ich auch immer diese ganzen Dialoge so langweilig fand und die Person irgendwie auch, also ich weiß auch nicht, diese wie du gesagt hast, diese Schwester da, die da selber da irgendwie rummacht in Reality und dann aber da irgendwie kurze Zeit hat, um das ganze Ding zum Laufen zu kriegen und dann dieser komische Asiate da, wo man nicht weiß, ob Männlein oder Weiblein, sehr komische Person, also keine Ahnung, also ja, seltsam auf jeden Fall.
Vor allem der oder die hat dann in Rückblenden noch übelste Haare, ne? Daniel, du hast das ja schon weitergeguckt auch, ne? Also das habe ich mich auch gewundert, wie kommt das dazu?
Ja, die wirkt dann auf der einen Seite so androgyn zurückgeführt irgendwie. Ja. So als wäre es ein Roboter eigentlich, so ziemlich
genau. War ganz cool.
Entmenschlicht.
Was. Also so viele Aspekte, die mich so irgendwie, die mich einfach da abgeturnt haben und ich fand einfach, das hat nicht die richtige Geschwindigkeit gehabt, damit ich da dranbleibe. Vielleicht sollten die Amerikaner das Thema nochmal aufgreifen und da irgendwie ein bisschen mehr Action reinballern, dann passt es vielleicht, aber nee, also für mich war es einfach nichts. Thema, sage ich mal, ja, ganz spannend, aber Umsetzung mangelhaft, von daher von mir lieber eher negativ.
Ja, guckst du es zu Ende, halt da, oder willst du erstmal...
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Wie viele Folgen hast du gesehen?
Was ich halt da nicht verstehe, was soll der große dramatische Story-Arc hier sein?
Ja, das ist halt auch so, das, was
also,
mich so ein
das
bisschen
verstehe ich halt
verwundert.
Nicht. Die Serie, die meandert so vor sich hin. Ja. Ich dachte, okay, jetzt kriegen die alle das Implantat rein hier, da passiert aber was. Ich meine, dem einen, den geht es jetzt nicht so gut, den schließen sie dann ja aus. Dann dachte ich, okay, es geht bestimmt irgendwas ab, jetzt übernehmen die Weltherrschaft oder irgendwas.
Na gut, also was ja ein dramatischer Punkt ist, dass Esther, quasi drei Probanden.
Esther.
Drei Probanden quasi dann gegen die Ethik missbraucht, um gemeinsam mit drei Gehirnen, also die sucht ja nach so einer Übereinstimmung der Gehirnfunktion, bla bla bla. Und quasi mit Hilfe von drei Probanden das Bewusstsein ihrer Mutter zu rebooten irgendwie. Also denke mal, dass das ein roter Faden ist, das wieder hinzubekommen und gleichzeitig man dann rauskriegt, denn der Bruder muss ja auch irgendwie an dem Zustand der Mutter mit Schuld sein. Vielleicht, dass er das dann irgendwie verhindert immer oder so, ich weiß es nicht. Also ich bin echt da tatsächlich gespannt.
Ja, aber das reizt mich jetzt nicht so.
Ja, ich sage, es ist so.
Selbst alle Vermutungen von dir, was das große Drama sein könnte, reizen mich jetzt nicht.
Ja, ich gucke gleich mal noch ein bisschen weiter und dann sage ich euch.
Ich erwarte einfach, dadurch, dass momentan, es gibt ja durch die ganzen Streaming-Dienste und dann hast du ja so noch Fernsehen, da gibt es einfach so viele Serien. Ich erwarte einfach, dass da irgendwo in einer, es muss ja noch nicht mal in der allerersten, es wäre schön, wenn es in der allerersten Folge wäre, aber es kann auch in der zweiten passieren, wenn mir die Serie von der Stimmung her gefällt, dann gucke ich dann vielleicht noch die zweite, aber spätestens dann muss irgendwas passieren, wo ich sage, boah, da ist jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal von der Serie, boah, da ist der Punkt, der interessiert mich, da will ich wissen, wie es weitergeht und das hatte ich bei der Serie einfach nicht gehabt.
Aber diese Diskussion habe ich bei Comics ganz häufig, also gerade in den USA, wo du diese Single Issues, also diese einzelnen Hefte hast und Image, so ein ganz großer Verlag halt jeden Monat oder jede Woche gefühlt 10 neue Serien rausbringt und du dich fragst, aufgrund dieser Vielzahl, gerade bei den Serien, wenn es dich schon nach der ersten Folge, dem ersten Heft, nicht reizt, warum soll ich dann eine zweite gucken? Ich meine, es ist ja nicht, jeder so, das sagt, okay, jetzt gucke ich erstmal die halbe Staffel durch und gucke die zweite Hälfte auch noch, um dann zu sagen, ach nee, war doch nicht für mich. Insofern hast du schon recht, dass es müsste dann vom Grip, das irgendwie schneller kommen. Aber
ja, da muss ich zumindest irgendwas andeuten. Es muss jetzt nicht der Riesenkracher sein, sondern da muss irgendeine Andeutung drin sein, hier die und die Richtung geht's. Dann, es macht mir, teilweise wird es zu billig gemacht, dass man ganz am Anfang von der Serie siehst du irgendwas, was viel, viel später passiert. So ein Foreshadowing.
Ja. Ja,
dann geht es erstmal ganz normal los, meistens total langweilig. Da machen sie das nur, um den Leuten zu sagen, ey, übrigens, hier, bleibt mal dran, das wird noch richtig gut, aber jetzt müssen wir euch erstmal ein bisschen was Langweiliges erzählen. Ja, das ist dann ein bisschen billig gemacht, das macht man gerne in Filmen auch sehr häufig, sehr, sehr häufig leider. Ja, aber ja, wenn es wenigstens ist sowas wäre, dass ich sage, okay, ja, was weiß ich, bei dem einen explodiert dann der Kopf plötzlich, wie bei Scanners damals oder so, bah, mitten in der belebten Einkaufsstraße, pff, Kopf explodiert.
Aber war das nicht grundsätzlich so dieses Verkaufsmerkmal früher von Netflix, dass der dir anhand deines Sehverhaltens die Serien empfohlen hat, wo du denkst, die passen
das
auf dich. Momentan
Netflix
hast du so.
Empfohlen.
Doch, die hatten doch immer, diese Serien könnten dir gefallen.
Osmosis hat mir aber Netflix nicht empfohlen. Das habe ich mir selbst empfohlen.
Ja, also nee, das deswegen. Aber das gibt es da gar nicht mehr auf Netflix, oder? Da steht immer nur hier neu rausgekommen und schaut das weiter,
ja,
und deine
doch,
Liste.
Das gibt es schon noch.
Wie
kommt man
da hin?
Ne? Irgendwie, das, was da irgendwo so Basis von ihrem, was sie, gibt es auch, oder?
Trending? Na, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe das irgendwie, ich gucke es nicht
weiß
immer so.
Das gesehen haben, können Sie das und das interessieren.
Ja, das kommt hinten raus genau. Irgendwie oder unten drunter. Aber nee, weil ich fand das immer dann spannend, mal zu vergleichen, ob man dann am Ende tatsächlich nur den ganzen großen Mainstream kommt oder ob auch mal Independent-Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat, dann empfohlen wird. Ich glaube, das ist letztlich dann, wenn man auch mal so guckt in diesen Apps, die dann irgendwas bewerten, dann ist doch alles das, was riesengroß beworben wird, tatsächlich das, was dann guckt, die Leute auch gucken. Und die ganzen kleinen Sachen, irgendwelche Dokus und sowas, naja, wie auch immer, ach, einen coolen Film, den ich letztens gesehen hatte mit Amy Poehler und diversen anderen, ist Wine Country, auch bei Netflix verfügbar. Unbedingt mal reingucken. Unheimlich witzig, aber auch sehr Special Interest. Gebe ich ja zu. So, gut. Also, die Serie Osmosis mit gemischten Gefühlen. Ich bin da tatsächlich schon der am euphorischsten davon spricht. Die beiden anderen sind da eher mittlere Bewertungsskala. Hingegen bei der nächsten Serie, die hat uns Erik empfohlen, hatte ich aber auch schon auf dem Radar, und das hat den gleichen Grund wie bei Erik, weil ich den Humor von Ricky Gervais wirklich mag und zumindest in Anführungszeichen, bei Derek, also diesen ganzen britischen Sitcoms, wo er eigentlich einen ziemlich bitteren, zynischen Charakter immer spielt, habe ich einen Eindruck. Bei Derek ist er zwar ein bisschen zurückgebliebener, aber so die Art und Weise, er steht ja dahinter den Serien, er produziert die, glaube ich, meistens mit, schreibt die Drehbücher, kritisiert dann schon die Gesellschaft als solche unheimlich. Und hier bei Afterlife ist es eigentlich nicht anders.
Sind wir jetzt schon in der Kritik oder wollen wir vielleicht erstmal sagen, worum es da geht?
Ja, das wollte ich Alex jetzt fragen. Und Alex kann ja mal ganz kurz
uns... Die ganzen Hintergründe weiß ich sowieso nicht, also kann er schon gut erzählen. Ja, worum geht's? Also im Prinzip geht's direkt los mit unserem Hauptakteur, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, da kann ja einer von euch einspringen.
Tony.
Wie heißt der? Tony, richtig. Wir sehen relativ schnell, dass seine Frau an Krebs gestorben ist und er so alleine in seinem großen Haus aufwacht und lebt mit seinem Hund zusammen. Und wir sehen relativ schnell, dass er da auch mehr schlecht als recht zurechtkommt. Er hat kein Hundefutter mehr für ihn, selber hat auch kein Essen mehr in den Schränken. Er lebt so am Limit, ne? und kommt eigentlich gar nicht so zurecht. Ein Wunder, dass er irgendwie sich nicht noch duscht und sich noch zurecht macht für den Tag. Aber im Prinzip, ja, ist einfach sein Haus runtergekommen. Der arme Hund hat irgendwie auch kein schönes Leben mehr. Geht natürlich noch raus mit dem Hund, aber das war es dann auch schon. Und man sieht einfach relativ, und man merkt relativ schnell, dass der in ein Riesenloch reingefallen ist, seine Frau total vermisst und eigentlich mit dem Leben so nicht mehr richtig zurechtkommt und ja, eigentlich gar nicht so richtig mehr weiß, was er eigentlich noch auf der Erde soll, ne? Und wo man einfach nicht sich dem Ganzen ein Ende setzt. Man lernt dann relativ schnell, dass er dann wegen dem Hund halt, sag ich mal, der Hund ist so sein letzter Haltepunkt im Leben. Genau, und das merkt man einfach auch an seiner Reaktion auf die Welt, ne? Also er macht die Leute relativ harsch an und macht die, also gibt richtig schlimme Kommentare zu den Leuten und nimmt kein Blatt vor den Mund und ja, beleidigt die einfach auch auf der Straße, ne? Und lässt einfach seiner Verzweiflung freien Lauf. Und ja, man merkt, wie gesagt, relativ schnell, dass er einfach mit dem Leben, ich sag mal so, ganz platt abgeschlossen hat. In der ersten Folge sehen wir dann halt noch, dass er halt sein Job ist halt in so einem, ich sag mal, lokalen Käseblatt. Kennen wir, glaube ich, alle von uns zu Hause. Da kommt immer so ein kostenloses regionales Ding da, genau. Was kann
man. Wo du dich fragst, was leben die eigentlich, oder?
Ja, und Werbeannoncen.
Ja, aber da tatsächlich eine Werbung drin bucht. Also bei uns bekommst du die und dann kommt die direkt in die blaue Tonne.
Ja, das ist wohl richtig. Aber ich denke mal, gibt schon ein paar Rentner, die das gerne sich angucken. Auf jeden Fall arbeitet er da und weiß aber auch genau, dass es totaler ein Schrottjob ist, ne? Und dass er eigentlich kein Journalist ist. Irgendwie sein Schwager ist da der Chefredakteur, nennt er sich, aber ja, so richtig Redakteur ist halt auch nicht. Er ist einfach dann, ne, so ein Käseblatt-Redakteur. Und das lässt er halt auch offen raus, ne? Und sagt, ja, alles Kacke, alles ist ein Drecksblatt und was soll das eigentlich alles? Und geht da irgendwie gefühlt 10 Minuten hin, setzt sich da gezinnt, beschimpft einen Kollegen und dann geht er wieder nach Hause, weil er einfach ja, keinen Bock hat, keine Motivation hat. Und sein Schwager kann natürlich auch nicht viel machen dagegen und ist so ein Luschi und lässt das alles durchgehen. Und ja, genau, und dann beginnt, also in diesem Käseblatt beginnt halt dann noch eine neue Kollegin, die hat den ersten Tag und sie soll ihm eigentlich schon irgendwie ja zuarbeiten oder ihn unterstützen, keine Ahnung. Und ich vermute mal, dass sie dann da auch noch ein bisschen im Mittelpunkt steht der Serie mit ihm zusammen, keine Ahnung, ich habe nur die erste Folge gesehen. Ja, auf jeden Fall ist das so im Prinzip das Setting der ersten Folge. Das war halt so mitbekommen, dass er so komplett verzweifelt ist und gar nicht weiß, was er machen soll und ja, eigentlich auf alles Scheiß, sag ich mal auf gut Deutsch, und ja, keinen Sinn mehr im Leben sieht und wahrscheinlich, weiß nicht, ob ihr beide schon mehr geguckt habt, dann da irgendwie versucht oder da seinen Weg aus dem Loch irgendwie versucht zu finden oder ihm rausgeholfen wird, keine Ahnung, das vermute ich mal, wird kommen. Das grob zur Serie. Mein Fazit ist positiv, also ich bin ja eigentlich, wie gesagt, wisst ihr alle schon, wir sind die Fans auch schon, dass ich nicht so der Comedy-Fan bin, aber hier muss ich wirklich auch dem Eric zu, also, gut, er wird es ja gleich das sagen, aber ich habe es schon in seinen Kommentar gelesen, so englischer, trockener, schwarzer englischer Humor, vom Allerfeinsten. Der Typ spielt das, ich kenne ihn eigentlich, ich habe den vorher nie gekannt, also sagt mir nichts, aber wie gesagt, er spielt sehr, sehr authentisch, sehr, sehr mitfühlend, wo man es, glaube ich, nicht mitfühlen kann so richtig, aber man denkt, man kann mitfühlen. Wie gesagt, der spielt das richtig gut. Man kann wirklich sich in die Situation reinversetzen und kann ihn auch irgendwo verstehen. Von daher, von mir auf jeden Fall eine hohe Punktzahl. Und hier werde ich auch auf jeden Fall mal weiter gucken. Ich muss gucken, was ich zuerst, ich glaube, ich gucke das erst zuerst weiter, bevor ich mich dann an diese Roboter-Nummer da nochmal ranwage. Vielleicht vergesse ich es auch in der Zwischenzeit, mal gucken, kann passieren. Aber hier gucke ich auf jeden Fall nochmal weiter. Ist eine schöne, kurze, können wir sehen, 20, 23 irgendwas Minuten, schnelle Nummer, kann man mal schön abends noch eine Folge im Bett gucken, nachdem man die Frau in den Schlaf gestreichelt hat. Von daher, schöne Sache, kann man echt gut machen und ist eine gute Empfehlung gewesen von Eric.
Ah, danke. Ja, ganz so düster, wie du es jetzt so ein bisschen beschrieben hast, ist die Serie dann doch nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge jetzt noch so war. Denn
die erste war schon noch ziemlich dunkel eigentlich.
Ja, dadurch, dass er halt so einen knochentrockenen, ja, dass er halt auf alles scheißt. Es ist halt so, er sagt sich, ja, ey, jetzt hat das Leben überhaupt keinen Sinn mehr, ich bringe mich um. Ach shit, der Hund hat kein Futter, wenn ich mich jetzt hier umbringe, dann verhungert der Hund, das will ich jetzt auch nicht. Und kommt dann dadurch, lässt er das erstmal sein mit seinem Selbstmordversuch und sagt sich aber, hey, ich habe jetzt immer noch eine Plan-B-Lösung. Ich kann mich jederzeit selber umbringen, wenn ich will. Das heißt natürlich andererseits, ich kann jetzt eigentlich machen, was ich will, weil wenn ich sterbe, habe ich halt Pech gehabt. Ne? Ich meine, umbringen will ich mich sowieso irgendwie. Und dann nimmt er dann das Leben auf so eine ganz bestimmte Art und Weise. Und die Serie, die lebt jetzt nicht so sehr davon, was du jetzt so ein bisschen vermutet hast, dass ihm irgendjemand aus dem Loch heraushilft oder irgendwie das er, sondern wie er dann eigentlich mit dieser Einstellung so durchs Leben geht. den Leuten, die er begegnet, also da in diesem Käseblatt, in dieser kostenlosen Wochenzeitung da, die Charaktere, da ist ja auch irgendwie alles vertreten, was man auch so aus dem Büroalltag kennt. Da ist die eine, die sich immer aufdrängelt und ein Gespräch, was er gemacht hat. Dann ist der Typ, der immer isst und ich weiß, wo ist der das überhaupt hin? Der isst die ganze Zeit und und irgendwie total skurrile Sachen. Und die besuchen dann halt auch immer noch in jeder Folge später für ihre Titelgeschichte von ihrem Käseblatt, besuchen die noch irgendwelche Leute zu Hause, die halt, was weiß ich, wo irgend so ein Fleck an der Wand sieht aus wie George Michael oder irgend sowas, weißt du. Und da lernt er halt auch viel aus der Region da noch kennen und sieht auch so ein bisschen, was den Leuten dieses Käseblatt dann doch irgendwie bedeutet, weil die sagen, sie würden gerne mal in dieser Zeitung erscheinen und so.
Ja.
Und dann sind halt auch noch so viele so Nebencharaktere, die wirklich, was weiß ich, der Briefträger, der immer seine Postkarten liest und ihm das schon so beim Ankommen dann erzählt, was da irgendwie jemand geschrieben hat. Und dann lernt er noch eine Prostituierte kennen, die nimmt er mal mit nach Hause. Und bei so einem Drogenabhängigen, von dem lässt er sich immer Stoff besorgen. Und so arrangiert er sich so ein bisschen mit seinem Leben, macht halt so Sachen, die er vielleicht in der Vergangenheit nicht gemacht hatte, weil er eben sagt, ja, wenn hier irgendwas dumm läuft, ich meine, ich kann mir immer noch das Leben nehmen oder so. Und ich fand hier in der Serie diese Dynamik zwischen einerseits, boah, da lache ich mich jetzt total kaputt über diese Art von Humor, bis hin zu, oh, da musst du jetzt echt heulen, ey, das war so rührend, was da gerade wieder passiert ist. Also diese Dynamik ist echt enorm bei dieser Serie, wie der das auch hinkriegt, der Ricky Gervais, ist absolut überragend, finde ich.
Kann ich mich nur anschließen, ja. Genau, das ist glaube ich der...
Ich habe schon alles geguckt und ich habe die ganze Staffel geguckt und freue mich auch, dass es weitergeht, da kommt eine zweite.
Das ist, glaube ich, die Kunst von ihm. Also irgendwie, gerade durch diesen
Kunst. Manchmal versemmelt das aber auch.
Ja,
manchmal überzieht er halt bei The Office oder so. Also vielleicht, Alex, weil du den ja nicht kanntest, er hat ja in dem englischen Original von The Office, was dann in den USA der andere Typ hier, der, ach, wie hieß er nur, von 40 männlich sucht, und was dann in Deutschland zu Stromberg geworden ist, hat er quasi die Stromberg-Rolle im Original gespielt.
Okay.
So, deswegen hat er auch so ein bisschen die Art. Und das ist halt auch er. Ja, während alle anderen, Steve Carell hieß er im Amerikanischen, genau, im Amerikanischen Steve Carell und bei uns Christoph Maria Herbst. Die anderen spielen das ja nur, aber er ist halt genau so. Also das ist genau die Rolle und so ist er halt. So hat er damals auch die Golden Globes zweimal moderiert, stand mit einem Glas Bier bei der Gala, da hat erstmal Schluck genommen, so, und wie geht's euch? Und so. Ja, so ist er halt. Ne?
Ja, aber trotzdem. Also er zeigt halt irgendwie, egal wie überspitzt das ausschauen mag, aber er zeigt halt trotzdem in dem Moment, wie das Leben tatsächlich ist. Und ich fand halt auch so diese ganze Konstruktion dieser Serie, also wo die Frau, was hat er, die Brustkrebs irgendwie, die waren über 20 Jahre zusammen und dann natürlich ist das alles demoralisierend und die Frau ist aber trotzdem lebensbejahend und macht ihn so einen Videobotschaftsabschiedsbrief und alles, was sie quasi prophezeit oder ihm sagt, dass er nicht machen soll, macht danach. Das, was du gesehen hast, ne? Also er kauft dem Hund quasi kein Hundefutter mehr und säuft zu viel, macht keinen Aufwasch und irgendwie und lässt sich quasi so gehen und dann kommt, wie gesagt, an den Punkt, ja, was wäre denn jetzt? Ist alles egal. Sterbe ich halt zur Not irgendwie und erpresst sie halt alle damit. Ist ein bisschen Arschloch auf der Seite. Und trotzdem...
Oh, der Psychiater, hä?
Ja, ja, genau.
Ja, der war gut, stimmt.
War das schon in der ersten Folge,
ja? Ja, war schon
da. Geht immer zu so einem Psychiater, so, ja, warum bezahle ich sie? Das schraubt sich dann noch ein bisschen weiter hoch, denn dass der Psychiater dann irgendwie von seinen Problemen ihm erzählt und so, dass du denkst, wow, what the fuck?
Und das ist eher umgedreht, dass er dem, also dann irgendwie hilft irgendwie. Also einfach, also die Serie mag jetzt nicht per se lustig sein oder ist durch seine, weiß nicht, Skurrilität vielleicht lustig dann oder man schmunzelt da irgendwie, aber ich weiß nicht, es macht einfach echt, ja doch, Laune, also eben zu sehen. Man muss es sicherlich mögen, es ist ein britischer Humor, der ist schon extrem, wenn man damit nichts anfangen kann. Mit Stromberg, also The Office würde ich es jetzt nicht vergleichen. Nee, Derek ist ja auch
der,
so. Ne,
der Schauspieler meinte ich nur.
Ja, nee, ja, also ich weiß nur, nee, es geht nur darum, jetzt um einen Referenzpunkt, aber wenn man das mochte, dann das ist schon was komplett anderes. Aber das war ja bei Derek, hast du die eigentlich gesehen? Das ist ja auch mit ihm, wo er im Altersheim wohnt. Und
aber ich finde, hier war es noch mit am nächsten hier an The Office dran, diese Szenen, wenn er da in dieser Zeitung ist.
Ja, weil das so zynisch ist,
ne?
Ist, ja.
Ja, die Im, mit seinen
Im Altersheim
Leuten
ist er
da
ja eher so ein bisschen dement und das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem, also unbedingt reingucken, wenn man halbwegs was für britische Sitcoms übrig hat. Wenn
hast
man was
hast
für
du die
Ricky.
Folge schon gesehen, wo sie diesen Messi besucht? besuchen da?
Nee, ich glaube nicht, noch nicht.
Nee, okay.
Und dann, aber wie gesagt, die Probleme, diese Alltagsprobleme, wie du schon sagtest, dieses Käseblatt, was kein Mensch liest, lesen nur Rentner, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und die sich dann freuen, dass sie da irgendwie die Chance haben, reinzukommen und dass es der Sinn des Lebens für sie ist da. Und ich glaube, in der ersten Folge suchen sie da auch so einen Rentner irgendwie, der ihm dann sagt, naja, man soll nicht dem Toten hinterherhängen, sondern irgendwie das Leben nutzen, solange es noch möglich ist irgendwie. Also großartig, unbedingt mal reingucken. Gut, das... Ja,
also von mir definitiv da eine absolute Empfehlung. Also ich fand das so genial.
Soll es dann quasi auch gewesen sein. Afterlife, Osmosis, Love, Death und Robots. Ja. Willst du noch was sagen dazu?
Wenn wir jetzt einen kurzen Cut machen, oder?
Ja, deswegen sage ich ja. Also ihr könnt jetzt hier aufhören, wenn ihr Game of Thrones nicht mögt. Oder
ich muss mich dann könnt ihr auch trotzdem weiterhören. Ich habe vorhin so viel Tee getrunken.
So das? Ja, da musst du wenigstens sagen, dass ich Pause mache. Oh mein Gott.
Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Eine Minute, bis gleich.
Und Blase entleert, Erik.
Ah.
Naja, es ist im Podcast mit drin, sorry jetzt. Du hast zu spät gesagt.
Aber ich hoffe, du hast ja auch die Hände gewaschen, Erik.
Nee, das nicht. Hast du eine Spülung gehört, Alex?
Das ging relativ schnell.
Ja, also, wenn unsere Kinder so schnell rauskommen, schicken wir sie nochmal rein.
Die eine halbe Stunde rausgeschnitten hast, wo ihr über irgendwelche Sachen geredet habt.
Den schmutzigen Bim-Bam da angefasst und dann ist es ja, also, na gut, du bist ja bei dir zu Hause, dann ist ja alles gut.
Also abgeschaltet. Die beiden Jungs, die wollen unbedingt nochmal über Game of Thrones raiden, auf jeden Fall bescheuert. Da ich es eh nicht gucken werde, ist mir das Ende auch egal. Spoilerfrei eigentlich, ich kann überhaupt nichts sagen, weil ich es endlich nicht gesehen habe. Das Einzige, die beste Zusammenfassung, oder wer hat das? Einer von euch erzählt? Hab ich's gelesen.
Du guckst ja tendenziell sowieso nur die Serien und lässt dann die letzten Folgen einfach aus.
Ja, das ist ja.
Siehe Fringe oder Lost Girl.
Wer war denn das mit diesem, hat das einer von euch erzählt oder habe ich das irgendwo anders gelesen? Hier mit diesem, das selbst für den Pornodarsteller, Quatsch, nicht Porno-Drehbuch, also selbst Porno-Drehbuchschreibern war das Ende zu flach. Mal so ausdrücken.
Nee, ich glaube, da hast du was Falsches gelesen, weil das Ende wurde durchgehend gelobt, gehypt.
Lost Girl wahrscheinlich bei dir.
Genau, Lost Girl, genau. Ach ja, Lost Girl, das hatte mit Game of Thrones hatte nichts zu tun. Meine Erinnerungen sind langsam etwas fringe.
Ja, vielleicht willst du einfach still sein, dann können wir den Karren wieder aus dem Dreck ziehen.
Schalten wir hier mal eine kleine Spoilerwarnung vor, also alle, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben und auch Staffel 8 noch nicht gesehen haben, vielleicht hier jetzt erstmal ausschalten, dann mach gut, gehabt euch wohl.
Genau, auf Wiedersehen.
Ich kann auch nicht ausschließen, dass man nicht Rückschlüsse auf irgendwie vorhergehende Staffeln und die vielleicht wegspoilern, also seid dann einfach, wenn ihr da noch irgendwas gucken wollt und noch nicht gesehen habt, dann hört es euch einfach später an, oder? Ja,
richtig.
So, auf geht's. So, also letzte Staffel, Game of Thrones, ist ja jetzt fertig abgeschlossen. Eine Ära geht zu Ende, würde ich sagen. Also, weiß ich gar nicht mehr, was ich so machen soll mit meinem Leben.
Ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, Erik, für mich hat Game of Thrones Lost abgelöst.
Ja, definitiv. Das
ist definitiv.
Relativ am Anfang erkannt. Nee.
Doch. Ich bin ja immer schon ein großer Lost-Fan gewesen und kam nie was ran. Aber die Nummer, die Sache kommt ran und kommt nicht nur ran, sondern zieht auch vorbei.
Das zeigt sich auch daran, dass es zig Podcasts gibt und auch welche, die erst so in der 6., 7. Staffel angefangen haben, die sich nur mit dem Thema Game of Thrones, auch selbst im deutschsprachigen, gibt es viele, die der einzelnen, genauso wie wir es damals gemacht haben bei Lost Unlocked, immer die einzelnen Episoden unter Lupe nehmen, wer hängt mit wem zusammen, warum ist das jetzt passiert und was ist da, was gab es da für ein Zeichen und so.
Was man Daniel vielleicht empfehlen kann, kann ja die Bücher lesen. Da ist ja dann wahrscheinlich...
Warum soll ich die Bücher lesen?
Und der George R. R. Martin hat gesagt, dass das Ende im Buch ein anderes sein wird, wie in der Serie, also im Fernsehen.
Ja, das wäre ja sonst blöd. Also jetzt mal losgelöst davon, also wenn du in der Serie das Ende schon vorwegnimmst, das im Buch ist, wer liest denn das Buch dann noch?
Ja, aber Erik, das
Buch gibt's
Finale.
Ja, nicht.
Ja, ich weiß, richtig. ich sag ja, aber wer würde das denn noch lesen?
Aber warte mal, Erik, das Finale, Ende, das hat, der hat doch mitgewirkt an den Serien. Ne? Und er hat doch, also habe ich jetzt so gelesen, dass er doch eigentlich schon den Weg dahin, der wird anders sein, das ist richtig. Aber das Ende so, dass die drei Starks, sag ich mal, ihren Weg gehen und dass der der Rollstuhlman der neue King ist. Das ist doch, glaube ich, so wie er sich vorgestellt hat, oder? Wie er es sich ausgedacht hat.
Ja, für die Serie halt, ne? Also ist, ich kenne ja jemanden, der hat die ganzen Bücher gelesen und ich glaube bis zur vierten Staffel oder so hat er gemeint, ja, das ist auch alles so in den Büchern so ungefähr so drin. Natürlich ein bisschen anders in manchen Kapiteln und so. Da kam das nach dem und das nach dem. Und aber dann irgendwann hat sich das entzweit. Da war dann in dem letzten Buch, das war halt völlig anders wie in der Serie. Und dann hieß es ja, okay, jetzt hat er erstmal der George R. Martin den vollen Fokus auf die Serie und schreibt dann die Bücher hinterher und das wird dann halt irgendwie anders sein.
Naja, ja. Wurst, also, auf jeden Fall.
Sagen wir so, die letzte Staffel hat ja nun auch ziemlich Kritik einstecken
müssen. Ja, das stimmt.
Aber ich finde, also manche Sachen sind, ja, kann man rechtfertigen, aber es ist viel so einfach so, ja, ich muss jetzt hier mal was kritisieren, weil ich alles kritisiere oder so.
Also, meine Meinung ist halt, ich habe auch mich mit Kollegen, wir haben einen sehr guten Kollegen, mit dem konnte ich mich immer gut austauschen dazu. Wir haben immer gesagt, es wurde ja so, also wirklich gehypt und die Leute haben ja so viel erwartet. Ich glaube, du hättest da ja Raumschiffe landen lassen können. Das hätte nicht für manche Leute nicht ausgereicht. Ne? Also, wie du ja, schon gesagt hast.
Auch wieder gesagt, was machen jetzt Raumschiffe?
Richtig,
hier?
Genau. Und also für mich auch vollkommen okay. Was meine einzige Kritik war an der Season war, die beiden ersten Episoden. Die haben so ein bisschen dahin geplätschert und die hatten im Prinzip beide so dieselbe Grundaussage, ja, wir treffen uns alle irgendwo und verabreden uns alle zum großen Fight, ne? Das hättest du alles ein bisschen kompakter machen können. Das ist meine einzige Kritik. Ja, aber eine leichte Kritik. Also keine Kritik ist so viel zu viel gesagt. Ich habe es auch super gern gesehen, aber ich glaube, das haben ja auch viele gesagt, ne? Oh, das ist alles so ein bisschen da vorhersehbar und es plätschert du dahin. Aber dann alleine.
So schön, wie die alle nach und nach dort zusammenkommen.
Und
zwar Leute, die sich teilweise muss man überlegen, wie lange die Serie läuft, seit Jahren nicht gesehen haben, weil da gibt es Sachen, die haben sich ganz am Anfang, sind die entzweit worden in einer der ersten Folgen, ja, und die kommen jetzt wieder zusammen, um sich auf diesen großen Kampf vorzubereiten. Und das war ja dann auch in der zweiten Folge, das war ja dann direkt die Folge vor dem großen Kampf, so nochmal diese Anspannung, diese Ruhe vor dem Sturm und dann nochmal mit dem Ritterschlag und sowas. Boah, das war so, waren so viele tolle Szenen drin. Oh, ich habe die genossen, die zwei Folgen, absolut. Also ich
Wie gesagt, Kritik ist auch viel zu hartes Wort dafür.
Die lange Nacht fand ich furchtbar, vom Dreh her, also total duster.
Ja, das stimmt. Also die Folge an sich war gut aufgebaut und diese Sinnlosigkeit und diese Verzweiflung, die du da gespürt hast, die war super geil. Aber zu dunkel, das stimmt auch. Also die Schwarzelemente auf dem Fernseher, die waren dann doch sehr groß und sehr wolkisch. aber an und für sich, die lange Nacht, war echt ein cooler Kampf. Und natürlich, das Ende der dritten Episode hat ja keiner gewusst, ne, dass Arya dann den Kollegen aber mal absticht. Also auch ein grandioser Gamechanger, ne? Also coole Nummer, schon dass sie das gemacht hat. Auch ich fand auch, dass ich habe so ein bisschen Hintergrundberichte gelesen, die wussten alle nicht, wer ihn dann final abmorksen darf. Von daher finde ich auch immer spannend, sowas zu lesen, ne? Dass die auch selber am selben Tag an den Drehort gekommen sind und dann wurde ihnen gesagt, ja, du bist es, du darfst den abmorksen.
Die werden bestimmt sogar mit mehreren vielleicht gedreht haben.
Ja, oder so, genau.
Schätze ich mal, um das wirklich zu vermeiden, dass das irgendwie durchsickert, weil du hast ja dann so ein Team, besteht ja nicht nur aus dem Schauspieler und den, da ist ja ein riesen Entourage, die da rumstehen, das zu tun, und dies und die. Du weißt ja nie, wo das dann durchsickert und dann, ich glaube, da drehen die dann einfach so zig Szenen, deswegen ist es auch so teuer.
Wie ist denn deine Meinung zum Starbucks-Fail? Gewollt oder auch so sehen?
Das ist mir völlig Banane.
Wir hatten auch Banane, aber...
Erzähl mal, was war das?
Kann man sowas nicht rausretuschieren im Nachhinein?
Ja, das haben sie doch jetzt schon längst gemacht.
Haben sie gemacht, ja?
Ja, ist halt...
Aber man guckt doch so eine Serie 10.000 Mal nochmal raus, durch, bevor man die rausgibt, oder?
Jungs, was war denn das Thema?
Wenn du... Ach, der lebt ja... Hast du schon mal... Bist du überhaupt manchmal im Internet unterwegs? Das ging doch rum ohne Ende, ey. Das ist doch...
Da stand
ein Starbucks-Kaffeebecher auf dem Tisch in so einer Szene.
Da wurde die Schlacht durchgesprochen und geplant und bei einer Hauptdarstellerin stand halt ein Starbucks-Becher vor ihr auf dem antiken Tisch und das war dann sehr
passiert halt. Ich sag mal, auffällig. Wenn du eine Szene drehst, dann hast du eine Idee, wie du den Blick des Zuschauers lenken möchtest. Ne? Du hast dann so gewisse Anhaltspunkte, wo der Blick hinfallen soll, irgendwo so die Zentrale. Und das betrifft dich ja dann auch, wenn du das nochmal guckst. Du guckst ja dann da und dorthin und dann fällt dir das gar nicht auf, dass da rechts unten so ein Becher ist oder so. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ach nee.
Aber trotzdem, also
wir wissen
nicht
doch alle, dass das nicht wirklich in der Zeit und dort spielt.
Nee,
mein Gott,
aber
da passiert halt sowas.
Aber an dem ganzen Set auch, da sind da 3, 4, 5 Kameras und dann steht da die Dragon Queen vor dem Tisch und dann steht da dieser Becher rum. Da muss doch mal einer mal sagen, hallo mal, pack mal diesen Becher da hin. Aber gut, kann schon sein, dass sie dieses Ding 20 Mal oder 50 Mal gedreht haben.
Genau.
Und da hat die einmal einen Schluck genommen und hingestellt und, ne, und genau den Take haben sie genommen. Ja, hast schon recht. Das
ich
ist
denke mal, die werden alles das öfters gedreht haben, auch um vielleicht wurde da, ich kann mich jetzt an die Szene jetzt nur im Speziellen jetzt nicht genau erinnern, was da gesagt wurde. Vielleicht wurde da irgendwas gesagt, was irgendwie für die spätere Handlung wichtig ist und dann mussten sie das zigmal drehen, je nachdem, was dort. Und ja, mein Gott. Manchmal ist es auch so, zum Beispiel Wolfgang Petersen macht das ganz gerne. Du gehst ja in die Szene jetzt nicht, wie man es so aus Filmen kennt, dass du sagst, ja, Klappe, Ton läuft, oh, und ab, los geht's. Sondern du gehst ja dann, du lässt ja heutzutage, wo das digital gedreht wird, lässt du da teilweise auch die Kamera laufen. Einfach. Und manchmal sprechen dann die oder üben die Darsteller die Szene. Ja. Und manchmal ist diese Übung, weil die unverkrampft ist, viel besser als das, was dann eigentlich im Dreh passiert. Dann kann das passieren, dass du das, die eigentliche Übungsszene, wo die das nur mal durchsprechen, dass du die nimmst. Ja. Und da stand vielleicht kalt gerade der Becher dann. Ja. Was weiß ich. Es war ja nur keine richtige, wichtige Szene. Wie irgendwie.
Ja, das stimmt. Aber allein für den Daniel auch mal zum Einschätzen. 15 Millionen Dollar pro Folge der achten Episode, achten Season, finde ich schon enorm. Ne?
Bei Lost war es ja 1 Million pro Folge.
Ja.
Das war schon viel.
Und was auch funny war, die Cersei hat irgendwie 1,5 Millionen pro Episode bekommen in der achten Staffel. Dafür, dass sie am Fenster steht und schon mal so einen Tweet gelesen, am Fenster steht und rausguckt, kriegt irgendwie 1,5 pro Folge. Also schon ziemlich, gut.
Was ich so krank finde, dass das auch wieder eingespielt wird. Das ist ja nicht nur, dass das so viel kostet, sondern das muss ich ja irgendwie
das
tragen.
HBO ist ja Pay-TV, also zum einen da, dann hast du die ganzen Zweitverwertungen, guck mal, Sky Atlantic hat es gekauft, in jedem Land, überall.
RTL 2 wird es kaufen. Die
Blu-Ray, das ist, die Verwertungskette läuft.
Und
sogar Kinos, die das zeigen.
Ja, es hat jetzt auch die Sopranos abgelöst, ne, mit der erfolgreichsten Serie ever, mit den Einschaltquoten, also das, da wird so schnell auch nichts rankommen, ganz ehrlich, das wird ganz lange dauern, bis da mal was kommt, was vergleichbar ist. Und ich sag mal, wo sind wir jetzt gerade stehen geblieben? Genau, und dann, lass mal weitermachen.
Cersei, die zum Fenster rausguckt. Vielmehr, eigentlich hatte mal jemanden kennengelernt, der war Gefahrguttransporter. Mhm. Also der ist quasi, der hat richtig viel Geld verdient, musste halt gefährliche Stoffe da mit einem LKW durch die Gegend fahren. Da habe ich auch gesagt, na sag mal, wie ist denn das so? Da hat er auch gesagt, ja, kriegen Arsch voll Geld dafür, dass ich den ganzen Tag vor meinem Bett am Fenster sitze und rausgucke.
Ja.
Das fiel mir da auch gerade ein, wo du es mit der Cersei gesagt hast.
Ja, so und dann, ja genau, und dann die vorletzte Folge, wo dann der Drache die ganze Stadt niedergebrannt hat, ja, ne, weil klar war die vorletzte. Auch, also die war schon ein Highlight, ne? So diese Sinnlosigkeit.
Da war ein bisschen ambivalent, war ich da mit der Folge, weil diese Wandlung von Daenerys, dass sie dann wirklich so Frauen und Kinder da opfert, konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, die war einfach nur richtig, richtig gepisst, weil ihre Drachen halt abgeschossen wurden, ne? Und weil die Cersei einfach ihre Freundin da oder diese Kammerzofe oder was es da war, diese Gehilfin da eiskalt abgemurkst hat, ne? Aber ich fand
auch provoziert dann auch und so.
Ja, sicher. Mhm. Aber allein so dieses Abflammen der Leute war fies, aber einfach diese Stimmung, die dann da auch eingefangen wurde, ne? Und wie die Arya dann da durch die Gänge gelaufen ist und der Jon Snow, wie er dann einfach auch, das war ja die Folge, wo dann er eigentlich auch richtig mal kapiert hat, dass die einfach Scheiße baut, ne? Und dass er da irgendwie was machen muss.
You know
das,
nothing, Jon Snow.
Richtig.
Er ist wieder so, was? Oh, okay.
Und das war für mich eigentlich auch das Highlight, Eric, war noch eine Sache noch, das Highlight von der achten Staffel, dass der Jon Snow ein bisschen rausgenommen wurde und gar nicht mehr so das Highlight war von der ganzen Nummer, ne? Weil alle haben ja gedacht, ah, oh, Jon Snow, der wird, ne, der nächste König und der wird der große Held und der wird alles rocken, aber war ja eigentlich gar nicht, ne? Der wurde also dann so ein bisschen
duselig, wie der da agiert hat, die ganze Zeit da nur so, ja, ich liebe sie doch, aber so, ey, da habe ich auch gedacht, okay, das ist eines Königs ja auch nicht würdig in dem Moment, also da war es schon ganz gut, dass es ihn ihn dann nicht. Und aber natürlich der Kniff dann, in der letzten Folge, dass er eben dann zur Nachtwache soll und da eigentlich gar nicht zur Nachtwache geht, sondern sich mit den Wildlingen, den Wildlingen anschließt, die ihn ja kennen und die nehmen ihn dann mit raus dann
Norden von. Also ich fand die letzte Folge phänomenal. Also ich habe ich habe immer erst gedacht, die machen die jetzt ein riesen Ding draus, ein riesen Action, ne? Und dann sitzt einer auf dem Thron und fertig aus. Nee, ganz anders, ganz ruhig, ne? Und echt mit Gefühl und die langen Drehs, wo der unser kleiner Zwerg, wie hieß er nochmal?
Tyrion.
Tyrion, da durch das kaputte Schloss gelaufen ist, ne? Und wo die sich einfach Zeit genommen haben, sag ich mal, ne, um auch so ein paar Stimmungen einzufangen, ne? Grandios, aber einfach nur grandios, fand ich.
Aber was mir jemand gesagt hat, wir haben bei uns auch so eine kleine Mittagskantinen Game of Thrones Runde immer Dienstag gehabt. was da auch jemand gesagt hatte, war, das ist mir dann auch erstmal so richtig bewusst geworden, Bran kann ja offensichtlich da in die Zukunft und in die Vergangenheit gucken. Und ist ja eigentlich quasi der totale Überwacher, ne? Der kann ja eigentlich alle überwachen, ne? So richtige. Mhm. Ob der nun auch so aus der Hinsicht dann ein guter König ist und was noch mit dazu kommt, er hat ja quasi, nachdem er der dreieugige Rabe geworden ist, hat er ja alles gewusst, was passieren wird.
Ja, stimmt.
Das heißt, alles, was er gesagt hat, irgendjemanden, und da sind ja viele Leute auch zum Opfer gefallen, da sind Leute gestorben für die Dinge, die dann passiert sind, diese ganzen Sachen, die er da angeleiert hatte, hat er alles in dem Wissen gemacht, dass er dadurch König
wird. Naja, König wird. Ja, stimmt.
Das ist ja, wenn du es so betrachtest, ist es natürlich eine ganz üble Sache eigentlich.
Naja, stimmt.
Das so ist nach dem Motto, ich bin ja deswegen hierher gekommen, ne? Sonst hätte ich den weiten Weg hier nicht. Also,
der hätte im Prinzip das alles auch verhindern können, ne? Und dass die Drachen da die ganze Stadt niederbrennt.
Mit so einer unbedarften Art, ne? Da hat ein paar Herzen gewonnen, ja, und alle denken, ja, das ist ja so, der kann ja nichts mehr hier und jetzt ist ja der eiserne Thron weggeschmolzen, das ist der Einzige, der jetzt noch einen Stuhl hat hier, dann nehmen wir den.
Richtig, ja. Der sitzt sowieso schon, der kann auch sitzen bleiben.
Genau. Ja, der kann dann, also da, wenn man das natürlich so betrachtet, ich meine, das wäre jetzt schön gewesen, wenn wir Game of Thrones Unlock gehabt hätten, wo wir dann Episode für Episode mal drüber hätten diskutieren können, was ja hier von einigen Personen nicht gewollt wurde.
Hat boykottiert.
Ich kann mich erinnern, ich hatte das vor ein paar Jahren mal vorgeschlagen, aber es wollte keiner.
Diese Serie.
Übrigens, was mir noch bewusst geworden ist, in der allerersten Folge, der Typ, der das, was der Daniel vielleicht sogar noch geguckt hatte, weil wir hatten ja mal drüber gesprochen hier, der den White Walker tötet, das war ja der eine, der dann, ja, hier, ne, der, wie heißt der? Der auch mit Dasatz, der da auch mit den Schriftrollen das rausgefunden hatte, dass Jon Snow ja der eigentliche Herrscher ist und so.
Fat Guy.
Ja. Das war ja der, genau. Das ist mir dann
echt? Irgendwann,
da schließt sich der Bogen wieder, ne?
Ja.
Weil der hat ja dann auch gesagt, ja, ich habe als einziger hier überhaupt mal einen White Walker getötet, einen weißen Wanderer.
Ja.
Aber das ging mir dann doch, die Schlacht und der Gewinn, nur dadurch, dass man den Night King umbringt, dass dann gleich alle da zu Staub zerfallen, da, das war mir auch irgendwie ein bisschen zu einfach irgendwie.
Ja, aber war okay, war alles gut. Ja.
Und seid ihr zufrieden mit dem Finale jetzt? Oder gibt es da irgendwie...
Also ich bin komplett zufrieden. Ich bin zufrieden, wie es aufgelöst wurde. Mhm. Ich bin zufrieden, wie es zu Ende gebracht wurde. Es ist einfach stimmig und das ist einfach das Schöne dran. Man ist einfach zufrieden und nicht so wie bei Lost, sage ich mal, wo dann einfach dann alle aufgewacht sind und das war alles nur ein Traum und war kacke. Da sind wir uns ja einig. Das war einfach ein Ende, wo du da gesessen hast und gesagt hast, okay, alles gut. Die Guten haben gewonnen. Das ist einfach, wenn man es so bringt, die Guten haben gewonnen, die Starks haben gewonnen.
Sind natürlich auch sehr viele zum Opfer gefallen.
Ja, richtig, richtig. Aber ich sag mal, die drei Starks, oder der John ist ja kein Stark, aber die beiden Starks-Lady haben ihr Ding durchgezogen und der Rollstuhlman ist König geworden. Der Jon Snow geht zurück mit den Wildlingen. Es ist für mich alles absolut stimmig. Ich finde es gut, so wie es gemacht wurde, wie es gedreht wurde. Die Stimmung haben sie gut eingefangen. Die letzten Bilder waren grandios, wie er da rausgeritten ist. Die Musik war übermäßig gut, der Soundtrack.
Was ich noch gern gesehen hätte, dann so irgendwie eine der letzten Einstellungen, da wo Arya auf diesem Schiff ist. Sie hat ja immer gesagt, sie hat so eine Liste von Leuten, die sie killen will.
Ja.
Und die hat sie ja so ein bisschen abgearbeitet und hätte ich mir gewünscht, dass dann so irgendwie so dieser Zettel irgendwie nochmal so auf einem Tisch liegt oder so und dass da noch irgendwie so zwei, drei Namen irgendwie draufstehen.
Ja, stimmt.
Wo man denkt, okay.
Ja, stimmt.
Weil sie segelt ja dann irgendwie in die Meere westlich von von Westeros und so, da ist ja, ja auch, ja. Das ist ja auch irgendwie so ein offener Strang dann. Also das,
ja, stimmt. Da habe ich auch schon heute drüber philosophiert, dass da noch echt Potenzial ist. Ne? Man kann ihr jetzt irgendwie eine Serie machen, wir können dem John irgendwie noch eine Serie machen, was da oben abgeht, dass irgendwo noch so ein Eistyp ist oder sowas. Also
die John-Serie interessiert mich gar nicht.
Nee, aber man könnte es mal ausrollen. Ne?
Also das ist für mich durch irgendwie.
Ist Potenzial.
Ja gut, diese Armee, diese Dothraki-Armee, die ja eigentlich ist ja eine Armee ohne König und die sind eigentlich Landbesetzer gewesen in dem Moment, ja, wo die anderen, also eigentlich hätten sie die auch rausschmeißen können.
Das ist richtig. Und aber richtig genial fand ich.
Die wollen ja weiter raiden, ne? Hatten wir ja irgendwie.
Ja,
gehört,
ja.
Ne? Die haben ja dieses Geschenk nicht angenommen von dem Land.
Richtig, stimmt. Die geben ein bisschen Vollgas irgendwo. Aber ja, was ich richtig genial fand, ja, war auch so der Witz, ne? Wo die da in diesem Kreis saßen und unser Gelehrter, das war so witzig, die Szene, weil, Daniel, für dich mal ganz kurz, die haben dann keinen König mehr gehabt und da waren irgendwie 10 Landlords gewesen und die haben gesagt, ja, wer wird denn jetzt ein neuer König? Jeder, den wir jetzt bestimmen, jeder hat irgendwas dagegen, ne? wenn der oder der das wird. Und dann steht einer auf und sagt, ja, dann lass uns doch einfach so machen, dass das ganze Volk das wählen kann. So demokratiemäßig.
Genau, weil das
und dann war das so 3 Sekunden. Dann
können auch alle abstimmen.
Ja, dann können doch alle abstimmen, so wie, ne? Wie eine richtige Wahl. Und dann siehst du, wie die alle so losprusten und alle so lachen, so, oh, bist du denn verrückt, das ist totaler Schwachsinn und auch die Guten, ne? die wirklich was auf den Kasten haben, gesagt, ah, totaler Schwachsinn, was soll das sein? Wir sind hier die Herrschaften und wir haben das zu bestimmen und fertig. Also richtig, auch so also ein bisschen Witz, ne? Dabei, das war echt gut, ey. Echt eine schöne Nummer. Ey.
Aber dann haben sie ja doch eine gute Möglichkeit, die brauchen wir jetzt nicht verraten, haben sie eine gute Möglichkeit.
Das verraten wir jetzt nicht.
Nee. Aber das waren schon nicht irgendwer, nicht irgendwelche Landlords, das waren schon die Könige der einzelnen Lande und hier wollten halt den König der Seven Realms, also der sieben Königreiche bestimmen. Und,
was denn, oder ein 6 geworden sind, aber gut.
Ja, naja, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Serie. Ich meine, Daniel, vielleicht gibt es ja doch nochmal eine Chance, weil da sind ja auch...
Also ich würde so wirklich, also unabhängig von allen, ich würde da wirklich mal eine Chance geben, weil die einfach wirklich vielschichtig und richtig, richtig gut erzählt ist. Also wirklich eine komplexe Story, wo du einfach alles dabei hast und einfach, ja...
Naja, fast gucke ich nochmal rein. Es ist ja alles verfügbar, kann ich ja alles am Stück gucken.
Ist es irgendwo verfügbar? Netflix, Amazon? Nee, ne? Ist doch nicht.
Du kannst bei Amazon, kannst es, glaube ich, kaufen.
Ja, richtig. Genau. Ja.
Die haben so Season Pass,
weiß nicht. Aber ansonsten, ich kann dir auch mal hier Blu-Rays ausleihen. Das ist ja auch kein Thema. Ich habe mittlerweile auf Sky, ist ja ab und zu mal der eine Sender, irgendwie Sky Game of Thrones oder sowas, und dann kommen da alle Folgen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon mittlerweile alles geguckt habe. Also das ist.
Oh, hast du öfter geguckt als einmal?
Ja, klar. Ich gucke immer wieder mal rein, wenn ich irgendwo. Dann kommst du mal wieder in irgendeine Staffel rein, da weißt du auch nicht mehr so genau, wie es war. Ja. Das ist halt entgegen der. Ich habe es euch damals schon gesagt, wir hatten ja die erste Folge geschaut gehabt, da war das ja ein bisschen so mit diesen White Walker, mit diesen Zombies und so, das sah so ein bisschen Fantasy-mäßig aus, aber dann deutete sich schon diese Intrigen, diese Ränkespiele und sowas an. Das Ganze spielt halt in so einer Art Mittelalter-Setting, ne? Aber letzten Endes ist es einfach Sopranos oder weiß nicht, The Wire oder weiß nicht, House of Cards oder sowas, wirklich auf die absolute Spitze getrieben, weil da ist Folter dabei, da ist Vergewaltigung dabei, da ist irgendwie Verstümmelung und sonst was. Also alle Sachen, die du heutzutage in einer modernen Serie nicht mehr bringen könntest, weil dann jeder sagen würde, um Himmels Willen. Ja, aber dadurch, dass es in diesem Fantasy-Umfeld ist, ist halt echt hart, was da teilweise abgeht. Und da kann sich halt auch niemand sicher sein. Da kann halt auch wirklich sein, dass du fängst die Serie an und denkst, ach ja, das wird wahrscheinlich die Hauptperson oder eine der Hauptpersonen. Mhm. Plötzlich werden die alle hingemetzelt.
Der klassische Major Death ist da sehr
und da ständig, ne, wo du immer denkst, oh, ey, hier ist überhaupt keiner sicher, ne? Weil deswegen ist es auch so eine hohe Spoiler-Gefahr, wenn du das. Deswegen war es immer gut, das gleich relativ nah an der US-Ausstrahlung gucken, um das alles nicht, damit man nicht irgendwie Spoiler belastet ist. Und hat es wirklich zu einem, wie ich finde, sehr, sehr guten und sehr tollen Ende gefunden, was ja auch sehr wichtig ist, finde ich.
Ja,
weil nichts ist schlimmer, als wenn man eine Serie guckt und wird dann irgendwie enttäuscht, weil oh, das Ende, ey, furchtbar. Und jetzt soll es das gewesen sein. Aber hier haben sie wirklich einen guten Knopf dran gemacht. Und gerade, ich fand die ganze letzte Staffel eigentlich, bis auf die eine Folge, die hätte ich mir vom Cinematografischen her die Schlacht irgendwie ein bisschen anders gewünscht. Ja, so Herr der Ringe-mäßig vielleicht. Das ist ein bisschen schöner.
Wird ja viel verglichen mit Herr der Ringe. Aber die letzte Episode haben sie wieder so Vergleiche rangezogen, wie sie oben stand auf den Treppen, ne, und zum Volk runtergesprochen hat. Oder dann diese Abschiedsszenen, alles Rotz. Aber wird viel verglichen.
Ja, während Star Wars erinnert, wo die Legion da, wie heißt das? Die Schwarze Brigade oder wie hieß das? Irgendwas mit Order. The Fifth Column oder nee, wie ist das? Bei Star Wars. Seid auch nicht sattelfest, okay. Nee. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, Game of Thrones. Ja. Also brauchen wir eigentlich heutzutage nicht mehr empfehlen. Das guckt ja eh fast jeder.
Und es wird, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, irgendwas mir zustimmen, da wird lange dauern, bis da was Vergleichbares kommt. Ne? Wenn überhaupt Vergleichbares möglich ist.
Sex, Gewalt und gute Laune, würde ich mal sagen.
Ja, das wird schwierig. Das wird schwierig.
Also was in der Fantasy-Art sowieso. Also ich meine, da gab es jetzt irgendwann Lost mit so vielen Mysterien und mit Ränkespiele und mit irgendwas. Dann gab es Game of Thrones jetzt und ja, mal gucken, was dann so als nächstes irgendwann mal kommt. Da gab es ja viele Serien, die sich so ein bisschen versucht haben in der Richtung, aber irgendwie dann auch irgendwie die Puste ausgegangen ist. Aber die ist einfach gut geschrieben und man merkt da auch das volle Commitment von den Leuten, die dahinter stehen, wo es nicht jedes Mal heißt, ne, wir gucken mal, wie die nächste Staffel läuft und mal schauen und so. Und wo dann immer versucht wird, irgendwie was reinzubringen, dass die Zuschauer möglichst am Ball bleiben, sondern hier ist halt wirklich so, dass sie gesagt haben, ne, wir ziehen das durch und wir haben hier den Stoff und das läuft schon. Und also echt gut. Game of Thrones, Empfehlung. Pa. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht empfehlen, weil wer bis hierhin gehört hat, der hat es ja eh geguckt.
Denke auch.
Na ja, gut. Ich glaube, die Mehrzahl der Tausend hat es nicht geguckt. Und ich habe vielleicht doch nochmal Lust reinzugucken.
Ja, jetzt guck das endlich mal, verdammte Scheiße.
Ich brauche ja auch die Zeit dazu, das dauert.
72 Stunden.
Ja? 72 Stunden insgesamt?
72 Stunden.
Hast doch Zeit, guck dir mal so eine Folge.
Ja, quasi an zwei Tagen durchgucken.
Fang mal ruhig an und dann.
Gut, machen wir jetzt den Schlussstrich drunter. Ihr seht, Game of Thrones begeistert die beiden Herren. Hätte ich gewusst, dass die da einen Podcast zumachen wollen, hätten wir das doch gemacht. Da mit mir redet doch keiner. Ja, nur ist zu spät, tut mir leid. So, also, wie gesagt, wer bis hierher, dürft gerne auch nochmal euer Feedback geben. Wie gesagt, ich hatte irgendwie in meiner Blase eher nur Negatives von der verteidigt das Ende und die Petition
nein,
auf
nein,
neues
nein,
Ende.
Nein, 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 ganz falsch.
Aber gut.
Falsche Info, falsche Quelle.
Die
es gibt schon eine heftige Kritik, speziell jetzt nach der vorletzten Folge. Da gab es viele, aber wie es halt im Internet so ist mit diesem Shitstorm, da gibt es immer irgendwie Dussel, die sowas lostreten. Und ja, aber finde eine runde Sache.
Aber ihr hört den richtigen Podcast, während Game of Thrones jetzt durch ist. Wir haben alle 14 Tage diverse neue Serien, die so für uns auf dem Radar fliegen oder auf dem Radar landen. Da ist sicherlich auch das nächste Game of Thrones irgendwann wieder mit dabei, beziehungsweise Lost, was auch immer. Dann hört einfach rein bei Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net